Take me to the chapel, Nicole.
Hallo, hier ist Rudolf Innerst für Pilot Pickups, eurem Referenz-Serien-Podcast, wenn es um die fantastischsten Serien der Welt geht. Ich bin nicht allein, aber in München. Aber es gibt nicht nur München in Deutschland, es gibt auch Hamburg. Und dort ist die fantastische...
Du bist nicht allein.
Wow.
Hallo, hier ist die Nicole und ja, ich freue mich wieder, mit dir diesen schönen Podcast machen zu dürfen.
Moment, sagst du mir jetzt gerade im Ernst, all die Jahre, dass die Betonung auf dem I liegt?
Nicole? Ja.
Ich habe es mir falsch gesagt, kann es sein?
Wieso?
Krass, sag also, Nicole, mit O.
Nicole.
Achso, ich bin verwirrt. Was mich auch verwirrt ist, wenn es im 19. Jahrhundert gruselt in Neuengland. Denn darum geht's nämlich heute. Applewaite ist die Serie, die wir heute besprechen werden, beziehungsweise die erste Folge. Aber erstmal die Kerndaten. Ich sah diese Folge ja auf Disney Plus, aber die Premiere feierte Applewaite bereits 2021 auf Epix. Wir haben es mit 10 Folgen zu tun, eine Staffel, und die Folgen sind etwa 50 Minuten lang. Und die erste Folge, die hat den fantastischen Namen Blood Calls Blood. Und Nicole weiß nämlich schon, was es damit auf sich hat.
Ja, auf Deutsch Blut ruft Blut sozusagen. Und ja, ich war am Anfang schon sehr begeistert von der Serie, weil es auch auf einer Kurzgeschichte von Stephen King beruht. Und meistens sind die ja schon ziemlich nice. Aber es ist natürlich auch immer so eine Geschichte, ne, mit Umsetzungen und hast du nicht gesehen, da kann manchmal auch echt ziemlich Crap rauskommen. Aber naja, greifen wir nicht vor. Ja, wir erleben den jungen Charles Boone, der eines Nachts seinen Vater erlebt, wie er wild im Wahn ein Grab aushebt. Und darin soll offenbar sein Sohn Charles landen. Und nur im letzten Moment kann seine Mutter ihn noch retten und sagt, Charles, du musst verschwinden von hier. Hier ist es nicht sicher, so nach dem Motto. Und das tut er offenbar auch. Denn viele Jahre später ist Charles ein ja doch recht gestandener Kapitän auf hoher See und hat eine Familie. Leider zerstört allerdings ein Schicksalsschlag die Familienidylle. Denn die geliebte Mutter und Ehefrau mit dem Namen Anne stirbt an, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber auf jeden Fall eine Krankheit, die sie sich offenbar auch auf See geholt hat. Und das stürzt natürlich die ganze Familie, Charles und die drei Kinder in Trauer. Die drei Kinder, das sind zwei Mädchen und ein Junge. Aber es ist auch gleichzeitig der Anfang von etwas Neuem, denn Charles' Cousin hat ihm offenbar ein Anwesen vererbt. Und dieses Anwesen heißt Applewaite und hat auch eine Sägemühle. Und um das böse Blut, wie sein Cousin in einem Brief schreibt, was jahrelang offenbar in der Familie herrschte, soll nun beseitigt werden. Und dafür hat er jetzt dieses Erbe sozusagen an Charles übergeben. Und dafür zieht jetzt die ganze Familie nach Preacher's Corners, eine kleine Stadt, ein Örtchen in Maine. Und es soll eine Art Versöhnungsangebot sein, wenn man so will, von seinem Cousin. Oder ist sozusagen ein letztes Versöhnungsangebot gewesen. Zumindest wirkt es so im ersten Moment. Ja, doch, sagen wir es mal so, der Neustart könnte nicht holpriger sein. Mhm. Da die Familie Boone fast schon gehasst wird, könnte man sagen. Im Dorf eigentlich nicht fast, sie wird gehasst. Die Familie ist schon ziemlich... ja, schlecht aufgenommen worden in der ganzen Stadt und ist wohl offenbar auch nicht immer so nett gewesen zu den Anwohnern. Also irgendwoher rührt das Ganze auch und hat da wohl auch einige ja, Ländereien aufgekauft, womit die Bewohner nicht so ganz zufrieden waren. Und ja, auf jeden Fall wird man auch beschuldigt, eine Krankheit ins Dorf gebracht zu haben. Die Boom-Krankheit, so nach dem Motto. Auch die Kinder werden wegen ihrer ethnischen Herkunft noch zusätzlich gehänselt. Also alles nicht so schön. Und die Gründe sind wirklich auch vielschichtig, wie man so über die ganze Zeit sieht. Aber es gibt hier und da ein paar Leute, die der Familie dann doch ein bisschen wohlgesonnener sind. Die Autorin Rebecca Morgan ist eine der wenigen, die sich der Familie offen zeigt und als Haushälterin arbeitet, weil die Haushälterin, die vorher da gearbeitet hat, die Charles auch noch mal kurz kennenlernt, sagt, nee, hier habe ich gar keinen Bock mehr, hier zu arbeiten, so, obwohl sie die Familie offenbar schon ganz gut kannte und man sich wohl auch gut verstanden hat in gewisser Weise. Aber jetzt die nächste Generation da weiter zu begleiten, hat sie gleich gesagt, so, nee, macht sie nicht. Und da ist Charles dann auch sehr froh, dass er jemanden gefunden hat, weil es hat einfach keiner Bock, auf Chapelway zu arbeiten und gar nicht für die Boons. Die Rebecca macht das aber auch mit gewissen Hintergedanken, denn wie gesagt, sie ist Autorin und hat da eine Idee, wie genau die aussieht, weiß man noch nicht so ganz genau, aber sie würde ganz gerne einen Artikel schreiben über die Familie Boone und Chapelway. Und was da so beinhaltet, ist so ein bisschen die Frage. Es hat so leichte Andeutungen eines Tagebuchs, aber das ist in der ersten Folge noch nicht so ganz klar. Der Hass auf die Familie wird allerdings immer weiter vorangebracht und zeigt sich in allen Schichten, wenn man so will, und spitzt sich zu als ein Mitarbeiter der Sägemühle, nachdem Charles den ganzen Leuten da erstmal ein bisschen ins Gewissen geredet hat und gesagt hat, ey Leute, hier ist seitdem hier keiner mehr war, seit dem Tod seines Cousins einiges schiefgelaufen. Vielleicht wäre ja ganz schön, wenn ihr mal wieder anfangen würdet zu arbeiten. Es gibt einen guten Lohn, aber auch nur für die, die wirklich auch arbeiten, also so gewinnorientiert sozusagen. Die Mitarbeiter sind so semi-begeistert, keine Ahnung warum, aber eigentlich ist es ein ganz gutes Angebot, aber die ganzen Vorteile und so, das spielt da natürlich auch mit rein. Und ein Mitarbeiter hat die grandiose Idee, nachdem der Vorarbeiter alle aufgewiegelt hat in der städtischen Kneipe, das Haus niederzubrennen. Doch dazu kommt es nicht, da er von einer Gestalt in der Nacht vom Pferdewagen gerissen wird, samt Pferd getötet wird, und damit entlässt uns die erste Folge dann auch inhaltlich. Ich glaube, ich habe das soweit ganz gut zusammengefasst. Oder habe ich noch was Wichtiges vergessen, Rudi?
Ich glaube nicht. Ich denke, du hast die großen Zusammenhänge vollkommen, vollumfänglich, leidenschaftlich und 1A zusammengefasst.
Das freut uns doch. Also, lass uns die Folge besprechen. Was sagst du dazu, zu Chapelway?
Ich möchte zuerst hineinwerfen, dass ich Frauen und Männer, die sich in Adrian Brody verlieben, sehr gut verstehen kann.
Ja, das könnte ich auch bestätigen, aber sag gerne, warum du es findest, warum du so denkst.
Ja, ist einfach, also erstens sieht er so fantastisch aus. Der Captain, den nimmt man in jeder Zeit ab. Dann spielt er eine Rolle, die ist gleichermaßen extrem fürsorglich mit den Kindern. Das ist so schön, denen zuzugucken, wie der versucht, Familie zu sein, weil es so schwierig sein muss, nachdem jetzt die Mutter gestorben ist, auf hoher See wird sie beerdigt, ins Wasser und weg. Man kann nicht mehr ihr Grab besuchen. Sie ist einfach in den Untiefen des Meeres verschwunden. Das ist alles total schwierig für die Kinder und für ihn natürlich als liebender Ehemann auch. Wir sehen so Rückblenden so ein bisschen noch. Da ist die Frau schon krank, aber zu jeder Sekunde wird klar, dass die beiden sich wirklich geliebt haben, ein sehr inniges Verhältnis haben. Und gleichzeitig ist Brody jemand im Umgang mit dem Vorarbeiter, den du ja angesprochen hast, der ist nicht nur entschieden, der weiß auch, wie er wirkt, wenn er Druck macht. Also der kann Druck machen, der ist es gewohnt. Ja. Der war ja der Captain eines Schiffes auf See, der weiß, wie man auch mit raueren Gesellen den richtigen Ton trifft.
Muss man ja.
Ja, der geht auf ihn zu, er lässt sich den Schneid nicht abkaufen, wie es so schön heißt. Und das ist aber nicht alles, was er kann. Gleichzeitig macht er dieses clevere Angebot und umgeht sozusagen die Autorität in der Hinsicht vom Vorarbeiter. Also ich finde, der ist liebevoll, der ist clever, er sieht gut aus. Und diese Geschichte, die sich so ein bisschen zumindest in der ersten Folge auch anbahnt, eine Geschichte der Zuneigung zwischen dieser Hauskraft bzw. Schriftstellerin oder Autorin, die ja auch eine richtig tolle Rolle eigentlich hat, oder schreit es eigentlich, dass sie eine richtig gute Rolle hat. Zwischen den beiden finde ich es auch super. Da passiert nämlich dann etwas, wenn man so möchte, ein Missgeschick, und zwar die spielt mit den Kindern so ein bisschen Geisterbeschwören. Ja. Und das geht so rätselhaft. Es klappt eigentlich zu gut, möchte man sagen. Und die Kinder fürchten sich dann ein bisschen schrecklich. Und da sieht sich Adrian Brody als Vater gezwungen einzugreifen und sagt, okay, er schätzt das sehr, wie sie das macht, und Bonding ist gut. Aber sein Vorschlag ist, das lassen wir erstmal so sein. Und diese Unterhaltung, die sie führen, da merkst du genau, wenn irgendwie 9 von 10 deutsche Chefs so Mitarbeitergespräche oder Mitarbeiterinnengespräche führen könnten, wäre schon viel besser in Deutschland. Ja.
Ja, ich dachte auch so in dem Moment, so auch richtig schön gelöst, so auch so von der Rhetorik, so von der Stimmlage, richtig schön. So. Aber auch als sie da mit den Kindern das gespielt hat, so, ich saß da und dachte mir, ja, ey, die haben gerade ihre Mutter verloren erst kürzlich. Das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste Idee, so ein Spiel zu spielen irgendwie. Ja. Du weißt doch, was das in denen auslöst. So. Aber er ist nicht böse geworden. Generell hat er eine sehr ruhige Art, Adrian Brody halt, ne, so ein bisschen. Also der strahlt auch sowas aus irgendwie, finde ich. Auch wenn er, glaube ich, privat jetzt kein Kind von Traurigkeit ist, so. Aber der in der Rolle ist er wirklich so toll. Auch wenn er Buchseiten anfasst, ne? Du möchtest diese Buchseite einfach sein, so unter seinen Händen.
Also das ist wirklich schöner Vergleich. Vielleicht einer der schönsten bibliophiler Vergleich, den wir je in einem Podcast besprochen haben. Und vielleicht noch abschließend, ja, und er ist ja einfach so ein fantastischer Schauspieler, so ein vielfältiger Schauspieler. Selbst als er damals die Rolle in diesem Predator-Film bekam, bei dem alle dachten, wo krass, wie kann er das Erbe von Arnold Schwarzenegger antreten. Selbst da, nach 20 Minuten Kino, dachte ich mir, oh ja, der verleiht dem Ding schon seinen eigenen Stempel. Oder drückt ihm das Stempel. Das war alles super. Und es gibt ja noch viele andere Rollen, brauchen wir uns gar nicht so uns drauf versteifen, aber das ist schon Augenschmaus, das Spiel. Und überhaupt, Look and Feel der Serie, toll. Also die Farben sind so ein bisschen runtergeregelt. Man hat eben diese Küstenlandschaft, die sie wirklich toll einfangen, Massachusetts zu der Zeit. Wir haben so Versatzstücke, die man immer wieder findet, im klassischen Sinne gefragt, was, deine Kinder sind keine Christen, boah, ich spucke die vor die Füße, eklig, eklig. Also diese Anfeindung, die du besprochen hast, auch wenn er sich an den sozusagen den Sheriff oder das Gesetz vor Ort wendet, läuft er erstmal auf, weil der sagt, also als dein Bruder oder der Cousin, als sich dein Cousin erhängt hat, da haben manche hier applaudiert, so, und jetzt schreibe ich gerade was, du kannst rausgehen, du findest ja die Tür. Also, das ist in dieser Melange, auch als sie da mal eine Chance der christlichen Gemeinde vor Ort geben und wollen zum Gottesdienst kommen, werden sie vom Pastor, glaube ich, ausgeladen. Ja,
nicht von dem Amtierenden, sondern von dem, der früher da war, der aber immer noch eine recht große Macht über die Gemeinde hat und offenbar auch so eine Vorgeschichte mit den Boons. So, der ist ja komplett anti und sagt halt, hier, die Kinder von... Stimmt, da wollte ich noch fragen, weißt du, als er dann ja bei dem neuen Pastor dann im Büro ist, dann sieht man ja so ein Bild mit ihm und seiner Frau und seiner ganzen Familie so. Und da sind ja auch die zwei Kinder auf dem Schoß der beiden Eltern und die sehen aus, als würden sie schlafen. Ist das ein Bild, wo sie die toten Zwillinge nochmal miteinander fotografieren? Ah, sind die da tot auf dem Bild drauf?
Es gibt so eine Praxis.
Ich war der Meinung, dass das früher hin und wieder mal gemacht wurde, ne?
Ja, ich
glaube. Dass man Tote fotografiert hat mit auf Familienbildern, ne?
Das könnte sein, ne?
Ja. Genau, aber auf jeden Fall, der eigentliche Priester ist ja sogar ihm noch recht freundlich gesonnen und hat für die damalige Zeit, glaube ich, auch noch ein relativ modernes Weltbild oder moderneres Weltbild schon, als es sein Vater, sein Vorgänger, sein Stiefvater, Vater, auf jeden Fall irgendwie sowas, hat. Und der treibt diesen Hass ja auch nochmal voran. Sehr christlich, by the way.
Ja. Ja, man hat so ein bisschen auch das Gefühl, dass, du hast es ja schon erwähnt, die Vorlage liefert hier über ein paar Ecken die Kurzgeschichte Briefe aus Jerusalem von King. Ihr findet das ja in dieser kurzen Kurzgeschichtensammlung Night Shift. Einer meiner ersten Berührungspunkte übrigens mit Stephen King war genau diese Kurzgeschichtensammlung Nachtlicht. Ja. Da gab es wirklich ein paar wahnsinnig gute Geschichten drin. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch, dass sie der der Frau, die in dem Haushalt arbeiten wird, die hat auch einen Namen, Rudolf. Es gibt ja halt auch einen Namen dann. Wo ist denn jetzt der Name?
Rebecca?
Morgan? Genau. Wir wollen nicht immer die Frau, also Rebecca.
Die Haushälterin.
Das ist so ein bisschen, dachte ich mir, das ist, wo Stephen King selbst auch passiert gerade. Weil man sieht sie auch immer wieder, diese Spukgeschichten schreibend, wie sie dann im ersten Roman oder was auch immer bastelt. Und da dachte ich mir, da schau her, also das ist praktisch, so schreibt King die Geschichte über diesen Boone auch in den Briefen von Jerusalem selbst.
Ja, ich finde den Charakter auch ganz spannend, weil man noch nicht so ganz genau weiß, was sie jetzt eigentlich möchte. Möchte sie vielleicht wirklich auch einfach nur, ja, den Boons ein bisschen helfen, anzukommen? Oder ist es wirklich nur dieser Hintergedanke, eine tolle Story zu machen? Oder vielleicht entwickelt sich ja auch noch über die Zeit noch mehr Sympathie zur Familie, kann ja auch sein. Aber auch da, ich finde, sie wirkt so warm irgendwo. Also sie schafft es, selbst wenn sie diese Hintergedanken hätte, schafft sie es nicht, unsympathisch zu wirken im ersten Moment. Ja. Also war so meine Wahrnehmung auch in gewisser Weise. Und weil du es ja gerade noch angesprochen hast, so, ich finde auch die Kulisse, finde ich ganz, ganz toll. Ich finde dieses Chalet oder was sie da, das Haus, in dem sie sind, halt auch richtig schön. Passt hervorragend, hat mich so ein bisschen an Haunted Hill erinnert. Ja. Aber auch so diese Holzfassade auch so, ne? Und ganz, ganz hervorragende Musik. Also der Soundtrack, der hat mir auch super viel Spaß gemacht. So, der ist untermalend in den jeweiligen Situationen so perfekt gewählt. Das ist mir auch noch aufgefallen. Und eine letzte Sache noch, weil du es gerade ja auch erwähnt hast, so wenn die miteinander reden und dergleichen. Da muss man dann auch wieder die Dialoge loben, finde ich, weil die machen das Ganze ja so nahbar. Und das, finde ich, schaffen sie hier auch ganz hervorragend, dass sie die Personen und auch ihn und sie, wie sie agieren und so, sie schaffen es einfach, den perfekten Ton zu treffen. Und das ist bei Autoren ja nicht immer so der Fall, dass es immer so hundertprozentig passt. Aber hier sind es wirklich auch schöne Dialoge, die sie schreiben.
Ja, die Dreharbeiten waren nicht ohne. Wie viele andere Serien auch, wurden sie natürlich von Covid beeinträchtigt. In Halifax wurde gedreht, musste dann aufgrund von Covid eben verschoben werden. Aber letzten Endes ist ja noch ein ganz wunderbares, ein wunderbares Stück Seriengeschichte dabei herausgekommen.
Ja, definitiv. Ich glaube, man kann das jetzt schon sagen, und das hat mich auch sehr gefreut zu lesen zumindest. Ich hoffe, dass es auch noch weiter vorangetrieben wird, dass es eine zweite Staffel geben wird. Mal gucken.
Ich frage mich gerade, weil das habe ich jetzt nicht recherchiert, ich gestehe, das ist ja, weil du gerade sagst, geschrieben, die Dialoge. Geschrieben ist es ja, sind das Brüder oder sind die irgendwie, das sind Jason und Peter Filardi. Ist es auch so ein typischer Fall von Brüder Powerhouse wie bei anderen?
Vielleicht sind doch einfach nur verheiratet.
Live mal hier. Nee, Peter Filardi ist mit Drehbuchautorin Claudia Grazioso verheiratet. Sein Bruder Jason Filardi ist ebenfalls Drehbuchautor. Okay, verstehe. Ja, also,
Wenn man sich so anguckt, was der Jason bisher so gemacht hat, würde man das jetzt nicht vermuten, dass da sowas baut. Also der Hexenclub hat er unter anderem gemacht. 17 Again mit Zac Efron und noch so ein paar Komödien. Aber naja, das hat ja nicht immer was zu sagen. Ne? Also hier hat es wirklich doch sehr schön geklappt. Und offenbar war bei der Hexenclub er auch schon mit seinem Bruder zusammen. Auch bei der Neuverfilmung tatsächlich. Ja. Und Flatliners. Gut, das ist auch eine ganz gute. Also die haben wohl öfter schon mal so ein bisschen was zusammen wahrscheinlich gemacht, aber
Der Grad von, also wer sich jetzt fragt, okay, ich mag ja so ein bisschen Gegrusel, das finde ich alles ganz schön, aber wie ist es denn mit dem, wie hoch haben sie den Gewaltgrad geschraubt? Bis auf ganz wenige Szenen ist das wirklich gut schaubar. Wer ein Problem damit hat, häusliche Gewalt wird natürlich thematisiert, gleich am Anfang. Dieser Vater, der eben unter dem Einfluss von was auch immer steht, wirkt seine Frau massivst, und es ist eine lange Aufnahme. Also man sieht den fast Todeskampf sehr explizit. Gewalt gegen Kinder, ja, er verprügelt sein eigenes Kind mit einer Schaufel und möchte ihn lebendig begraben. Und später wird eben der Arbeiter, der die Bude anzünden will, dem wird gut sichtbar auch der Hals aufgeschnitten und lässt ihn ausbluten. Das war's. Der Rest ist angenehmer
Spuk, oder? Das Pferdchen, das tat mir auch sehr leid.
Okay, da bin ich jetzt zu sehr also, Pferdesalami-Freund Rudolf Inders packt aus.
Nein, aber es ist ein guter Punkt, den du ansprichst, das wollte ich auch noch sagen. Wer jetzt vielleicht so Hardcore-Horror oder Jumpscares erwartet, der wird da, glaube ich, enttäuscht sein. Aber auch da wieder Anleihen, finde ich, so ein bisschen zu Haunted Hill. Man erwartet teilweise was, dass jetzt was kommt, aber es kommt nichts. So, und das ist so ein unterschwelliger Horror, der mir eigentlich ganz gut gefällt. Also so eine immer so auf Halb-Acht-Stellung sein, finde ich eigentlich gar nicht mal so unsexy.
Da bin ich ganz bei dir und nicht an Bord des Whalers. Überhaupt ein schöner Ausdruck.
Das fand ich auch sehr schön. Ich glaube, sie reden ja so ein bisschen auch über ihre Arbeit, also beziehungsweise spricht ja Rebecca mit Charles an einem Tag so ein bisschen auch darüber, dass sie ja auch als Frau und ihr Charakter ist ja schon recht emanzipiert in der damaligen Zeit sowieso, muss man sagen, auch so ihre Ansichten. Also sie vertritt da ja schon eine recht emanzipierte Stellung so. Und dann reden sie ja so darüber und er redet ja und so. Und auf See irgendwie kommen sie darauf zu sprechen, ist ja auch nicht immer so einfach. Ne? Und dann sagt sie, ja, für die Wale auch nicht. Und ja, für die Wale, das stimmt. Das ist so richtig scheiße. So irgendwie. Und das fand ich auch ganz nett, dass sie auch das so ein bisschen so mal ansprechen. So. Und ja, Walfang war damals schon nicht so geil. Irgendwie. Ja.
Ja, sie erklärt auch das gefällt auch den Töchtern, wahrscheinlich dem Jungen auch, aber besonders den Töchtern gefällt natürlich die Aussage ganz gut, dass sie, dass es durchaus möglich ist, eben als Frau zu studieren. Das war offensichtlich.
Ja, genau.
Und unterstreicht generell einfach auch ihre progressiven Züge, die sie hat oder die ihr geschrieben, auf den Leib geschrieben wurden.
Genau, zu den Kindern kann man ja vielleicht noch. Ja.
Ja, wer sich gern gefragt hat, ist das überhaupt wirklich so? Ja, das stimmt. Das erste College, wenn man so möchte, für Frauen, das war in den USA bereits im Jahr 1742 offen.
Guter Aufhänger, weil ich finde nämlich auch, dass sie sich streckenweise doch sehr gut an die damalige Zeit und was so damals möglich war, orientieren. Natürlich mit hier und da ein paar Ausbrüchen, aber die Kinder betreffend ja auch, die ich auch sehr gut finde, so jetzt. Also die Schauspieler machen das, finde ich, ganz gut. Kinderrollen sind ja immer so ein bisschen schwierig, aber ich finde, das passt auch ganz gut. Und die Tochter, also die jüngere Tochter, das mittlere Kind, wenn man so will, hat ja ein Beinleiden. Und Rachitis wird's, glaube ich, erklärt. Und das ist ja eine Krankheit, die auch durchaus, wie sie da dargestellt ist, passiert. Und da, finde ich, haben sie sich auch ganz gut an die Hintergründe gehalten, wodurch das passiert, durch Vitaminmangel und dergleichen und so. Und was das für Konsequenzen haben kann und dass sowas auch an Bord ja auch passieren könnte, ist ja auch gar nicht so abwegig, wo eben halt die Ernährung oder so zum Teil nicht so gut war. Und da fand ich, das haben sie auch ganz gut aufgegriffen und haben das auch sehr der damaligen Zeit auch passend dargestellt. So.
Ja. Tja, das heißt, wir waren jetzt eigentlich ja beide, haben wir mal wieder fast schon Pilot Pickups typisch ins selbe positive Walhorn geblasen. Das heißt, ich darf davon ausgehen, dass wir beide sagen würden, schaut euch nicht nur Folge 1 an, sondern bleibt dabei.
Absolut. Richtig schöne Kulisse, spannende Story, finde ich auch. Richtig toller Cast auch von Brody angefangen, den haben wir ja schon genug gelobt, aber auch bis zum unsympathischen Wirt ist die Besetzung, finde ich, eigentlich echt gut geworden und beide Daumen hoch von mir.
Beide Daumen hoch auch von mir. Oh, das kommen wir fast. Wir haben, genau, jetzt wollte ich hier schon nicht so schnell, Rudolf, mit den schnellen Wahlen, denn wir haben ja noch eine wichtige terminliche Ankündigung zu machen.
Jawohl. So, ja, mach. Ja. Dramatische Pause.
Dramatische Pause. So wild ist es gar nicht. Seid gewahr, Freunde und Freundinnen des Audiogenusses. Wir weichen aufgrund von Sommerzeit und das Leben ist einfach. Weichen wir vom Sendeplan ab. Ihr keine Sorge, ihr müsst nur eine Woche länger als sonst auf die nächste Folge warten. Also 3 statt 2 Wochen. Dann sind wir wieder mit einer neuen Folge Pilot Pickups für euch da.
Genau, wenn mich jetzt mein Zahlengedächtnis nicht täuscht, ist das der 19. September. Sagt man, glaube ich, dann, ne?
Ich denke auch.
Ja, falls ihr was Gegenteiliges hört, werdet ihr es nur auf den offiziellen Kanälen erfahren.
Apropos offizielle Kanäle, da kommen wir jetzt schon zu den zweiten wichtigen finalen Infos. Und zwar, uns gibt's gar nicht bei OnlyFans. Sorry, das ist nur ein Gerücht, das die Nicole gestreut hat. wo es uns aber gibt, das ist natürlich bei allen Plattformen, die Audio-Podcasts, die Podcasts bieten eurer Wahl. Dort könnt ihr diese Folge hören, ihr könnt sie auch raten, ihr könnt in unser Archiv schauen und dort die anderen Folgen hören, um vielleicht die 3 Wochen auch einfacher zu überbrücken. Wir sind am Ende der jetzigen Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, dann könnt ihr das natürlich tun. pilotpickups@gmail.com oder eben auf Instagram uns folgen oder auch das, was früher Twitter war und jetzt nur noch ein Trümmerhaufen namens X. Dort sind wir auch für euch verfügbar. Nicht 24/7, aber mal immer wieder natürlich. Und dann darf ich mich für diesen herrlichen Ausflug nach Neuengland im 19. Jahrhundert ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Nicole, und winke dir aus München.
Ja, ich winke zurück und ja, zum Glück müssen wir in der Zeit nicht leben. Ich glaube, das war nicht so schön, aber im Serienumfang kann man sich das auf jeden Fall geben. Und ja, hab eine gute Zeit auf jeden Fall. Wir hören uns wieder und bis bald. Tschüss.